Herr, segne an uns dein Wort und öffne unseren Verstand und unsere Herzensohren. Liebe Gemeinde, manchmal ärgern wir uns. Wir ärgern uns über die Welt, weil sie ist, wie sie ist. Mit den Kriegen, mit der Gewalt, mit Krankheiten und viel zu frühem Tod. Vielleicht ärgern wir uns aber auch über Gott und darüber, dass er nichts dagegen tut. Oder ärgern wir uns vielleicht sogar, weil wir nichts dagegen tun können. Aber ich bin mir ganz sicher, Gott ärgert sich auch manchmal. Er ärgert sich, weil wir Menschen sind, wie wir sind. Mit Egoismus und Neid, mit Hochmütigkeit, Gleichgültigkeit. Gott ärgert sich darüber, über die Menschen und darüber, dass sie nur an sich denken. Und er ärgert sich darüber, weil wir so vergesslich sind und so undankbar. Er schickt seine Boten, aber sie hören nicht auf sie. Einer dieser Boten ist der Prophet Micha. In seinem Buch lesen wir davon, wie sich Gott über sein Volk ärgert. Zu Beginn des 6. Kapitels wird es Gott zu bunt. Er verklagt sein Volk. Hören wir also genau, was da geschrieben steht. Ich lese aus dem 6. Kapitel die ersten 8 Verse. Hört, wozu der Herr sein Volk auffordert. Klagt mich doch an. Berge und Hügel sollen eure Zeugen sein. Ihr Berge und ihr Fundamente der Erde, hört, welche Anklage der Herr nun gegen sein Volk richtet. Jetzt geht er mit Israel ins Gericht. Er fragt, was habe ich dir bloß angetan, mein Volk? Habe ich vielleicht zu viel von dir gefordert? Sag es nur. Habe ich dich nicht sogar aus der Sklaverei in Ägypten befreit und dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben? Mein Volk, erinnere dich doch, welche finsteren Pläne Balak, der König von Moab, gegen dich schmiedete und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete. Denke daran, wie du den Jordan bei Schittim überquertest und nach Gilgal weiterzogest. Dann wirst du erkennen, was ich, der Herr, für dich getan habe. Auf meine Zusage kannst du dich verlassen. Das Volk fragt, wie können wir dem Herrn, dem großen Gott, begegnen? Sollen wir einjährige Rinder als Opfer für ihn verbrennen, wenn wir ihn anbeten wollen? Hat er Gefallen daran, wenn wir Tausende von Schafbecken und ganze Ströme von Olivenöl darbringen? Oder sollen wir ihm sogar unsere ältesten Söhne opfern, um unsere Schuld wieder gut zu machen? Nein, der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch nur eines: Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Vor dem Universum, vor den Bergen und den Fundamenten der Erde führt Gott Klage gegen sein untreues Volk. Im 2. Vers lesen wir, ihr Berge und Fundamente der Erde, hört, welche Anklage der Herr nun gegen sein Volk erhebt. In den folgenden Vers fragt Gott nun sein Volk, was habe ich dir bloß angetan, mein Volk? Habe ich vielleicht zu viel von dir gefordert? Sag es nur. Und so wie das dann immer bei uns Menschen ist, wenn jemand Rechenschaft fordert über eine Situation, die Antwort ist Schweigen. Und Gott, als ob er es nötig hätte, beginnt sich zu verteidigen. Er erinnert an die Bewahrung, die Israel erlebt hat. Habe ich dich nicht sogar aus der Sklaverei in Ägypten befreit und dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben? Mein Volk, erinnere dich doch, welche finsteren Pläne Balak, der König von Moab, gegen dich schmiedete und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete. Denke daran, wie du den Jordan bei Schittim überquertest und nach Gilgal weiterzogst. Dann wirst du erkennen, was ich, der Herr, für dich getan habe. Die Befreiung aus Ägypten führt er an und die Begleitung auf dem Weg durch die Wüste. Und die Begebenheit, als der König der Moabiter das Volk verfluchen wollte und der Prophet musste tun, was ihm Gott sagte. Er segnete das Volk und schließlich der Einzug ins gelobte Land. All das hat Gott für das undankbare und selbstsüchtige Volk getan. Nun, ein Mensch bricht das Schweigen. Und wir hören eine Antwort, die mit viel Sarkasmus einhergeht. Etwa so: Ja, das ist ja alles schön und gut und wir sind dir ja auch total dankbar. Aber was sollen wir denn noch alles machen, um dich zufriedenzustellen? In den Versen 6 und 7 steht: Wie können wir dem Herrn, dem großen Gott, begegnen? Sollen wir einjährige Rinder für ihn verbrennen, wenn wir ihn anbeten wollen? Hat er Gefallen daran, wenn wir Tausende von Schafböcken und ganze Ströme von Olivenöl darbringen? Oder sollen wir ihm sogar unsere ältesten Söhne opfern, um unsere Schuld wieder gut zu machen? Sie merken schon, derjenige, der sich hier eine Antwort abringen lässt, übertreibt maßlos. Sarkasmus und Übertreibung sind wunderbare Mittel, um sein Gegenüber lächerlich zu machen. Brandopfer, damals die wertvollsten Opfer im Tempel, einjährige Rinder, viel zu teuer. Und dann wird es absurd. Tausende von Schafböcken, ganze Ströme von Olivenöl oder gar der Erstgeborene als Opfer für Sünden, von denen ich noch nicht mal was weiß. Also bitte Gott, mehr als ich schon tue, kannst du nun wirklich nicht von mir verlangen. Aber Gott lässt sich nicht provozieren. Er lässt seinen Propheten eine schlichte Antwort geben. Der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch nur eines: Haltet euch an das Recht, begegnet den anderen in Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Gott will nicht dies oder das oder jenes, Mensch, nein, er will dich. Er will nicht, dass du ihn durch was auch immer zufriedenstellst und dann dein selbstsüchtiges Leben weiterlebst. Er will, dass dein Leben gut wird, nicht mehr und nicht weniger. Und den Weg dahin kennst du ja eigentlich, nicht bestimmte Taten, die es abzuhaken gilt, und dann einfach weiter mit der Tagesordnung. Es sind Einstellungen, die alle Entscheidungen im Leben bestimmen. Drei Schritte gibt uns der Predigtext mit auf den Weg, wie wir zu einem guten Leben kommen können. Der erste Schritt: Gottes Wort halten, so übersetzt es Martin Luther, und in der Basisbibel steht das Rechte tun. Gottes Regeln für das Zusammenleben kennen wir alle, die 10 Gebote. Befolgen und auch das, was sonst Recht und Ordnung ist, das ist die Grundvoraussetzung. Doch schon daran scheiterten die Zuhörer damals bei den Propheten und wir selbst. Ich bin mir sicher, dass auch wir oft genug daran scheitern. Der zweite Schritt ist Liebe üben. Das geht weit über Recht und Ordnung hinaus. Liebe ist mehr als nur das Gebotene zu tun und das Verbotene zu lassen. Und es muss immer neu geübt werden. Denn Liebe sieht von sich selber weg hin zu den anderen. Das gute Recht ist das eine. Das andere ist die Not der anderen, die ich sehen und aber auch lindern kann. In Güte lieben heißt es im hebräischen Urtext: Liebe zeigt sich in Güte dem anderen gegenüber. Sie umfasst Freundlichkeit, Barmherzigkeit, aber auch Fröhlichkeit und die Neugier auf den anderen. Sie kommt vom Herzen und spiegelt wider, wie Gott uns selbst begegnet. Der dritte Schritt: lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Das bedeutet nicht, dass wir mit zitternden Knien vor ihm treten sollen und für jedes kleine Vergehen eine Strafe erwarten sollen. Es hat vielmehr damit was zu tun, dass wir mit Gott in unserem Leben rechnen. Dass wir erkennen, ja, dass wir anerkennen, dass er in unserem Leben eine Rolle spielt. Man könnte es auch mit achtsam sein vor Gott übersetzen, wenn ich mir bei jeder Entscheidung bewusst bin, dass ich sie vor und vor allem mit Gott treffe, dann kann es nur eine gute Entscheidung sein. Diese drei Schritte führen also, so gibt es uns der Prophet Micha mit auf dem Weg, zu einem guten Leben. Zu einem Leben, das vor Gott gut ist. Mehr braucht es nicht. So einfach ist es. Oder ist es doch nicht so einfach? Nicht umsonst feiern wir Gottesdienst. Nicht, um Gott einen Gefallen zu tun, versammeln wir uns hier. Vielmehr darum, dass er uns daran erinnert, was zu einem guten Leben führt. Darauf läuft jeder Gottesdienst hinaus. Unser Leben ist umfangen von Gott. Lasst es uns dementsprechend gestalten, auf dass es gut werde. Und doch kommen wir immer wieder von diesem Weg ab. Gottes Wille ist manchmal schwer zu erkennen. Manchmal will man ja einfach mal seinen eigenen Weg gehen und manchmal ärgern wir uns dann über Gott. Wir versuchen unser Leben nach ihm auszurichten, doch was haben wir davon? Er reagiert nicht auf meine Gebete, er verwehrt mir den Erfolg, der mir schon so lange zusteht. Er ist einfach so weit weg. Und wir ärgern uns, weil wir doch genau wissen, was er tun müsste, aber er tut's nicht. Doch dann hören wir ihn wieder. Was habe ich dir bloß angetan, mein Volk? Habe ich vielleicht viel zu viel von dir gefordert? Sag es nur. Und wir antworten, wir haben uns doch so bemüht, deine Wege zu finden, aber du hast uns allein gelassen. Du hast unsere Gebete nicht erhört und es ist noch immer Krieg. Es ist Krankheit, Gewalt und Tod. Wo bist du, wenn wir dich brauchen? Wir haben Angst. Doch du weißt, bist so weit weg. Wir sind oft enttäuscht und verärgert und viele wenden sich sogar von Gott ab. Und schon haben wir über unser Klagen vergessen, was Gott auch uns, jeden Einzelnen, Gutes getan hat. Wie er uns geleitet hat, wie er uns Kraft gegeben hat in Wüstenzeiten, wie er uns reich beschenkt hat mit glücklichen Zeiten, wie wir umgeben waren von Liebe in unseren Familien, aber auch darüber hinaus. Wie wir Vergebung und Güte erfahren haben von Menschen und von ihm selbst. Und wir werden daran erinnert, im Psalm 103 im zweiten Vers steht, vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Und trotzdem bin ich erschüttert, dass sich so wenig verändert hat im Verhältnis der Menschen zu Gott. Gott ist seinem Volk treu geblieben. Seine Liebe war stärker als sein Ärger über viele Jahrhunderte hinweg. Ja, er hat weiter versucht, uns Menschen auf den richtigen Weg zu geleiten. Er hat es uns vorgelebt in Jesus Christus und hat dafür in dem Leben bezahlt. Und selbst dem Tod, den wir alle so fürchten, hat er eine Grenze aufgesetzt. Und dennoch fragen wir immer noch, was wir tun müssen, damit Gott uns in Ruhe lässt oder wenigstens tut, was wir wollen. Seine Antwort ist immer noch die gleiche. Der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch nur eines: Haltet euch an das Recht, begegnet anderen in Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Gott gibt uns nicht auf. Gott lässt uns auch nicht in Ruhe. Er will nicht, dass wir seine Welt durch unsere Selbstbezogenheit zugrunde richten. Er will mein Gott und auch ihr Gott sein und bleiben. Nicht der, der unsere Wünsche erfüllt, vielmehr der, der mit seiner Liebe mein Leben erhält, prägt und ausfüllt. Gott hat ja zu uns gesagt. Haben Sie es auch? Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.